Willkommen bei BA Texter, eine Marke der BA Text. In einer Welt, die gerade auch bei uns tollerweise längst sehr digital ist, ist eines dennoch besonders wichtig: Reden. Denn Reden hilft. Und weil wir Teil der globalen B Corp-Bewegung sind, sprechen wir zum Beispiel gern über Nachhaltigkeit, auch in unserer Branche und ihre Effekte. Wir sprechen über Female Entrepreneurship und immer wieder über innovative Ansätze in allen Bereichen unseres Jobs. Und zwar mit euch, mit lauter einflussreichen Köpfen der Branche. Unsere Geschäftsführerinnen Arne, Nele und Uli freuen sich darauf, mit euch gemeinsam tief in die Themen einzutauchen, die unser Jetzt bewegen, die Zukunft prägen und entdecken, wie nachhaltiges Wirtschaften, Frauen in Führungspositionen und bahnbrechende Ideen die Welt verändern. Lehnt euch zurück und lasst euch anzünden von den Geschichten und Einsichten unserer Gäste auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Nach einigen Jahren in der klassischen Wirtschaftsprüfung war Ina Wetzel von IWIM in vielen nationalen und internationalen Unternehmen auf Führungspositionen im Finanzbereich unterwegs, bevor sie den Reiz von Startups erkannt hat. Derweil sie bei Unternehmen wie Delivery Hero, Bubble, Urban Sports Club und Climate Partner die Finanz- und Accounting-Bereiche durch Wachstumsphasen gebracht hat, hat sie offensichtlich festgestellt, hier sind zu viele Männer. Dass Hands-on und Klartext auch sehr female ist, diskutiert sie mit Nele. Sie sprechen über Herausforderungen und Chancen von Frauen in der Tech- und IT-Branche und über Initiativen, die darauf abzielen, mehr Frauen für technische Berufe zu begeistern und ihnen den Einstieg zu erleichtern. Netzwerken und Mentoring für Frauen, um beruflich voranzukommen. Spannend. Machen.
Ich freue mich heute, um meinen Podcast aufzunehmen mit Ina Wetzel, die ich inzwischen seit mehr als 8 Jahren aus einer gemeinsamen Mandatsarbeit kenne. Ina, magst du vielleicht 2, 3 Worte sagen zu dem, was du gemacht hast?
Ja, hallo Nele, wir kennen uns jetzt seit 8 Jahren. Du hast mich begleitet in CFO-Positionen bei Bubble, bei Urban Sports, jetzt auch bei Climate Partner. Bist mir immer ein guter Sparring-Partner gewesen, hast mich fachlich aufgefangen. Das hat mich gefreut und ich freue mich heute hier ganz besonders in Köln auf dieser Messe zu sein und mit dir gemeinsam diesen Podcast zu gestalten.
Dankeschön. Du hast mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finance-Bereich, unter anderem als CFO bei Unternehmen wie Bubble und Urban Sports, aber auch im Rahmen des Börsengangs von Delivery Hero. Gab es da Positionen oder Aufgaben, die du trotz oder auch gerade wegen der Tatsache bekommen hast, dass du eine Frau bist?
Ich hatte vor kurzem einen Anruf von einem Headhunter, der mit der Tür ins Haus fiel und sagt, ja, Frau Wetzel, wir suchen hier für das Unternehmen ABCD eine Frau, die den CFO-Posten bekleiden soll. Da habe ich gesagt, dass er sich gern wieder melden kann, wenn die Firma ABCD die beste Person für den Job sucht. Und da haben wir beide freundlich aufgelegt. Und dann ist was passiert, ich habe mich geärgert, also mein kleines Ego-Ich hat sich geärgert, weil ich ja eine vertane Chance hatte, nämlich die Chance, wirklich etwas zu verändern. Also ist doch mega, wenn einer anruft und sagt, wir suchen eine Frau. Ist ja eigentlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Der Headhunter rief dann tatsächlich ein paar Minuten später wieder an und das fand ich witzig, charmant und irgendwie auch gut. Und diesmal suchte er die beste Person für den Job und ich war halt zufällig eine Frau. Aber ganz im Ernst, ich bin der Überzeugung, dass Gutsein nicht geschlechtsspezifisch ist und sich Männer eigentlich auch nicht auf nur ihr Geschlecht reduziert sehen wollen. Und es war für mich bisher immer ein Credo und ein Anspruch, mit Unternehmen zu arbeiten, für die ich zu einer gegebenen Zeit die besten Qualifikationen, Erfahrungen und persönliche Werte mitbringe. Und um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, Nele, zum Glück haben Delivery Hero, Bubble und Urban Sports immer die beste Person für einen jeweiligen Job gesucht und sind deswegen auch so erfolgreich. Und ich habe mich dort auch nie bevorteilt oder benachteiligt gefühlt.
Wenn wir jetzt gerade über die Unternehmen sprechen, du warst die letzten Jahre im vor allen Dingen Berliner Startup-Umfeld unterwegs und tätig. Wie würdest du hier den Diversity-Stand in Führungspositionen im Finanz- und Steuerbereich bewerten? Was sind hier deine Erfahrungen?
Tatsächlich in der zweiten Führungsebene ist es gefühlt schon sehr ausgewogen, sowohl geschlechterspezifisch als auch kultur- und generationsübergreifend. Selbst Boomer habe ich angetroffen. Grundsätzlich waren meine Vorgänger für meine Jobs aber immer Männer und die Positionen sind auch heute wieder von Männern besetzt. Das ist eigentlich schade, weil Frauen auch im Bewerberpool waren. Aber es geht, wie schon bei der ersten Frage gesagt, immer um die beste Person für eine jeweilige Aufgabenstellung in den einzelnen Unternehmen. Und was ich jetzt neulich gelesen habe im Diversity Startup Report, der gerade wieder rauskam, sind Frauen generell und auch Menschen mit Migrationshintergrund in Führungsebenen immer noch stark unterrepräsentiert. Und ich glaube, PwC hatte 2020 mal eine Studie gemacht zum Thema Women in Leadership. Und die haben rausgefunden, dass wir, wenn wir mit dem aktuellen Tempo so weitermachen, es über 100 Jahre dauern würde, bis Frauen und Männer in Führungspositionen weltweit gleichberechtigt vertreten sind. Deshalb gilt für mich immer wieder, wirklich jede Chance zu nutzen, hier ein wenig schneller zu sein.
Du hast ja gerade gesagt, du hast relativ viel Diversität, zumindest auf der zweiten Führungsebene, erlebt und auch sozusagen erfahren. Was sind denn deine Erfahrungen mit, welche Auswirkungen hat Diversität auf Leistung und Kultur in einem Team, in einem Unternehmen? Was kannst du darüber berichten?
Ich habe tatsächlich erlebt, dass sich Leistungen insbesondere in den Bereichen Kreativität, Innovation, Entscheidungsfindung, Fehlertoleranz und auch Anpassungsfähigkeit wirklich verbessern. Vielfalt wirkt sich hier positiv aus. Auch mit Blick auf die Kultur in Unternehmen ist meine Erfahrung eher, dass diverse Unternehmen inklusiver sind, weniger Konflikte haben und sich Mitarbeiter insgesamt stärker engagieren. Aber das Thema ist komplex und hängt stets auch von der Führungskompetenz des Managements ab. Denn Diversität erfordert für mich auch einen enormen Koordinationsaufwand, ausgesprochen gute Kommunikations- und Erklärungsfähigkeiten und insbesondere genügend Zeit. Und gute Führung dauert eben auch seine Zeit. Und das sollte man sich entsprechend vor Augen halten und einplanen. Insgesamt würde ich sagen, Diversität überzeugt mit mehr positiven als negativen Aspekten.
Und wenn man jetzt über Diversität sozusagen spricht, gibt es ja auch immer viel Pro und Contra. Das Thema, was ich oft wahrnehme oder was oft diskutiert wird, ist das Thema Netzwerke unter Frauen oder auch das Thema Frauenquote, was ja immer so ein bisschen gegen Diversität arbeitet oder spricht. Was hältst du davon? Netzwerke unter Frauen und Frauenquoten. Blöd oder wichtig?
Finde ich blöd. Nee, eigentlich beides. Also blöd und wichtig. Die Antwort hier ist auch komplex. Wir sollten immer noch im Kopf behalten, dass Monokulturen von Natur aus selten dauerhaft sind und überleben. Das gilt also dann auch für Frauennetzwerkstrukturen. Letztendlich ist die Entscheidung, ob man sich für ein Frauennetzwerk entscheidet oder für eine Frauenquote, sehr persönlich. Es gibt wohl Vor- als auch Nachteile, die muss man halt abwägen. Ja? Wenn es bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung hilft, sollte man definitiv über solche Netzwerke Kontakte knüpfen. Für manche ist es einfach das bessere Format, Fähigkeiten und Wissen zu entwickeln und sich gegenseitig zu unterstützen. Das kann zum Beispiel in männerdominierten Branchen durchaus von Vorteil sein. Viel wichtiger finde ich aber, und das ist, weshalb ich mich in Netzwerke zu weshalb ich anrege, in Netzwerken sich zu engagieren, ist, wenn es den eigenen Bedürfnissen und Interessen entspricht, und dies muss nicht geschlechterspezifisch sein, dann kann branchenübergreifend, auch regional oder international, das durchaus sinnvoll sein.
Und ein Thema, was daran anschließt, ist aus meiner Sicht das Thema, sag mal, Mentoring. Also enge Begleitung, sagen wir, im Rahmen einer Karriereentwicklung oder auch einer persönlichen Entwicklung. Wie siehst du das als Instrument einer speziellen Frauenförderung? Gab oder gibt es das in deiner Karriere bisher?
Ich hatte immer sehr gute Chefs, die sehr viel Feedback gegeben haben und die mich in meiner Entwicklung auch wirklich unterstützt haben. Das heißt, es wurden für mich auch konkrete Chancen kreiert, um nächste Karriereschritte gehen zu können. Dafür bin ich bis heute sehr dankbar und es fällt mir halt auch leicht, das dann entsprechend weiterzugeben. Diese Chefs waren am Ende meine Mentoren und es erforderte auch keinen formalen Prozess oder Austausch, sondern es gelang auf ganz natürliche Weise, hier sich weiterzuentwickeln. Bei Boeing zum Beispiel gab es ein spezifisches Frauen-für-Frauen-Mentoren-Programm, an dem ich auch teilgenommen habe. Und das fand ich tendenziell oberflächlich. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es Frauen gibt, für die Mentoring sehr wertvoll und auch wirkungsvoll sein kann und die durch das Feedback ihrer Mentoren mehr Selbstvertrauen und auch Motivation bekommen und erlangen. Für mich ist das aber tendenziell nichts. Aber es muss halt jeder für sich entscheiden.
Das stimmt wohl. Wir beide kennen uns ja, sag mal, ursprünglich aus dem beruflichen Kontext. Wir haben inzwischen mehr als 8 Jahre sehr intensiver Zusammenarbeit. Du warst aus meiner Wahrnehmung oft die einzige Frau auf C-Level-Ebene. Wie hat dich ein solches Umfeld geprägt? Und hattest du das Gefühl, dich männlichen Regeln anpassen zu müssen, wenn du da auf weiter Flur mit den anderen C-Levels in Diskussion warst?
Ja, klar, habe ich mich angepasst. Aber Anpassung fällt mir wirklich leicht. Und es hat mich am Ende dahin gebracht, wo ich hin wollte. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und Regeln auch neu mitgestalten zu können. Insbesondere neue Erfahrungen für Menschen im Miteinander zu schaffen und neue Ideen einzubringen. Ich sag immer, erklär mal einem, wie eine Banane schmeckt, wenn du noch nie eine Banane gegessen hast. Es müsste also eine neue Erfahrung her im wirklichen Leben. Und das kann man nicht nachlesen, das muss man erleben. Oder wie Goethe sagt, es reicht nicht zu wissen, man muss auch tun. Und Anpassung hat ja nichts damit zu tun, dass man seine eigenen Wertmaßstäbe aufgibt. Im Gegenteil. In unserer heutigen schnelllebigen Welt ist Anpassungsfähigkeit, glaube ich, überhaupt wichtiger denn je. Und was für technologischen Fortschritt, Marktwandel oder wirtschaftliche und politische Veränderungen gilt, gilt halt auch im Umgang mit Menschen und in diesem speziellen Fall halt auch für Männer. Für mich gilt aber immer an erster Stelle, dass der respekt- und achtungsvolle Umgang wichtig ist im Miteinander. Und das ist meine Grundprämisse. Und nach Jahren der Erfahrung weiß ich selbst, dass im Stereotyp Mann eher ein tunnelartiger Taschenlampenblick vorherrscht, während ich als Frau eher einen kürzeren Fächerblick habe. Und beides hochwichtige Kompetenzen. Und wenn man hier im Tandem fährt, wie viel schlagkräftiger ist man eigentlich? Oder wie viel mehr kann man sehen?
Frau ist ja nun nicht gleich Frau. Auch hier gibt es ja inzwischen, ich sag mal, Generationsunterschiede auf dem Arbeitsmarkt. Was sind denn deine Erfahrungen nach Unterschiede im Verhältnis von jungen Frauen, der viel beschriebenen Generation Z? Was sind da deine Erfahrungen und wie ist dein Umgang als Führungskraft mit solchen, ich sag mal, jüngeren Frauen, die andere Erfahrungen, vielleicht auch andere Werte mitbringen?
Also ich weiß, dass im Moment viel über Generation Z geschrieben und gesprochen wird und höre auch immer wieder verzogen, verweichlicht, verwetzt, Schneeflocke oder dass die Generation in der Arbeitswelt komplett floppt. Das würde ich das würde grundsätzlich ja dann auch die jüngeren Frauen mit einschließen. Und ich frage mich, ob das etwas über die Generation selbst aussagt oder über mich. Tatsächlich stelle ich nämlich fest, dass die Generation sehr reif ist. Die stellen Fragen mit 25, die ich mir erst mit 40 oder 45 gestellt habe, die mir vorher gar nicht eingefallen sind. Und vorher hatte ich dazu auch gar keine Zeit. Oder ich bin grundsätzlich ganz anders geprägt, nämlich durch die Generation der Boomer. Es geht sehr viel früher bei der neuen Generation um Bewusstsein, um Persönlichkeitsentwicklung und Lebenssinn. Und das ist toll, weil es zeigt, wie sehr sich unsere Gesellschaft insgesamt weiterentwickelt hat. Erinnere dich mal, früher gab es fast nur Schulungen zu fachlichen Themen und effizienter Führung. Heute gibt es viel, viel mehr zu Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung. Und ich stelle fest, dass die Generation Z viel schneller Nein sagt und den Sinn einer Tätigkeit sofort hinterfragt. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit nicht gemacht wird, sondern es heißt mehr für mich als Führungskraft, dass ich Ziele und Visionen der Arbeit viel mehr in Veränderung neu denken muss und als Führungskraft auch meiner Verantwortung gerecht werden muss, nämlich hier Antworten zu finden. Also so wie das Wort Verantwortung, das Wort Antwort ja schon enthält, bin ich viel mehr gefordert und das kann anstrengend sein. Meine Erfahrung ist, dass die jungen Frauen selbstbewusst, selbstständig, eigenverantwortlich arbeiten und direkt nach Feedback fragen. Das finde ich super, da das ja gleich nachgefragt wird. Also direkt gibt's eine Verbesserung und kann auch direkt umgesetzt werden. Die warten eben nicht mehr 6 Monate, bis so ein Performance-Gespräch stattfindet. Klasse. Also insofern sehe ich hier weniger die Limitation, sondern eine Aufforderung an die bestehenden Führungskräfte, sich hier weiterzuentwickeln.
Und jetzt einmal noch abschließend, Gibt es etwas, das du in deiner Karriere rückblickend anders machen würdest?
Auf gar keinen Fall, sonst sehe ich jetzt nicht hier. Also ich bin froh für alle Chancen, die ich hatte, die mir geboten wurden und die ich genutzt habe. Vielleicht war auch Glück dabei, aber Glück am Ende kommt vom altdeutschen Wort gelucken und bedeutet nichts anderes als gelingen. Gelingen setzt aber auch eine Vorbereitung voraus. Also Glück ist im weitesten Sinne eine Kombination von Vorbereitungen, die auf Gelegenheit trifft. Ich habe nicht aufgehört, über meine eigenen Werte oder für meine eigenen Werte einzustehen und zu lernen, mich auf neue Dinge einzulassen, offen zu sein. Und wenn jemand nicht mehr an mich geglaubt hat, dann bin ich weitergezogen, weil ich erkannt habe, es ist nur die Meinung einer einzelnen Person. Und das müssen wir uns öfter bewusst machen. Ich habe früher gedacht, dass man im Job gefallen muss. Heute aber weiß ich, ein gut begründetes Nein ist sehr wirkungsvoll und kreiert sofort neue Chancen und bringt mich meinem Ziel insgesamt schneller dahin, wo ich hin will, weil ich es klar formuliert habe. Das gilt auch, dieses Dankeschön, Nele, gilt auch an dich, weil du hast einen Beitrag dazu geleistet.
Vielen Dank.
Wenn euch unsere Gespräche gefallen haben, hört gern wieder rein. Uns gibt's immer montags früh mit einer neuen Folge. So als guten Start in die Woche. Neu ist gut. Und wer uns kennenlernen möchte, Anmerkungen und Ideen hat, schreibt uns gern. Alles Gute.